Vers 22 bis 27, die nächste Stelle. Und diese Stelle gibt uns auch eine wirkliche gute Richtlinie. Kann ich euch bitten, da bitte auf Daniel? Danke. Ich liebe euch, aber ich habe sehr wenig Zeit übrig. Vierte Buch Mose 6, Vers 22 bis 27. Und der Herr redet zu Mose und sprach: Rede zu Aaron und seine Söhnen und sprich, so sollt ihr die Söhne Israels segnen. Sprich zu ihnen: Der Herr segne dich und behüte dich. Wir haben das schon oft in die Gemeinde gehört. Am Schluss hat die Pfarrer oder Pastor aufgestanden und hat dieses Segen ausgesprochen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dich leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und so sollen sie meinen Namen auf die Söhne Israel legen und ich werde sie segnen. Okay, wir kennen alle diese Bibelstelle. Es ist wichtig zu verstehen, was können wir dadurch lernen. Das wird genau wie die Vater Unser. Wir haben leider das umgesetzt, gesagt, die Vater Unser sollen wir genauso annehmen, wie es geschrieben ist. Und wir haben das ein Gebet gemacht. Oft ist es dieses ein schönes Gebet, aber oft ist es nur aus Tradition, was wir dieses Gebet beten, ohne wirklich Verständnis zu haben, was es ist. Die Vater Unser hat Jesus gesagt, in dieser Art und Weise betet. Er hat nicht gesagt, dieses Gebet betet. Er hat gesagt, in dieser Art und Weise betet. Und er gibt dann genau Punkte, wie wir lernen können, umzusetzen, zu beten. Und genauso ist es mit diesem Segen. Wir haben wieder das verwendet, wir haben das wieder genommen, genau wie es da geschrieben ist, ohne Verständnis zu haben, was dahinter steht. Zum Beispiel, wer von euch kann mir sagen, wenn Paulus jeden Brief anfängt mit zwei Worten, er endet jeden Brief, was er schreibt, mit zwei Worten und endet dieser Brief mit zwei Worten. Was sind diese Worte, was immer wiederholt wird? Gnade und Friede sei euch. Gnade und Friede, Gnade und Friede. Jetzt gehen wir in die Gemeinde und sagt einander Gnade und Friede. Das hört sich sehr schön an, ohne wirklich zu verstehen, was ist Gnade und was ist Friede. Jetzt haben wir alle ein bisschen mehr Erkenntnis von, was Gnade ist. Wir haben sogar eine neue Überlegung gemacht. Wie lautet diese neue Definition für dich? Gott macht alles. Das ist jetzt für Gnade. Gott macht alles. Anteil haben. Und er lässt mich an seiner Herrlichkeit Anteil haben. Finde ich auch schön. Wir können viele Wege finden, das zu definieren. Aber Gnade und Friede. Gnade ist die unverdiente Gunst Gottes, was uns positioniert, für Einfluss, Autorität, unsere Welt zu finden. Was ist Friede? Was verstehen wir unter das Wort Friede? Ja. Was heißt das? Ja, was heißt das? Ruhe, Sicherheit, Friede, was die Welt nicht geben kann, Zufriedenheit. Friede mit Gott. Ordnung. Das ist jemand, wer das gesagt, Ordnung? Der Administrator. Hochadministrativ, Ordnung braucht man, das ist Friede. Hier ist meine Definition von Friede. Friede ist eine Erkenntnis, wer Gott ist. Friede ist eine Erkenntnis, wer Gott ist. Wenn ich erkenne, wer Gott ist, dann bin ich sowas von gelassen. So easy, so relaxed, so in Ruhe, so in Friede, so all diese anderen Dinge, was wir gesagt haben. Aber das fließt aus der Erkenntnis, wer Gott ist. So, Paulus schreibt seinen Brief und fängt immer an, diese Gnade, und weil er verstanden hat, was hinter diesen Worten steht. Und deshalb ist es wichtig, dass wir dieses Segensding jetzt anschauen, dieses Segensgebet, und wirklich lernen zu definieren, was wir dadurch lernen können. Erstmal, was wir hier sehen, ist, dass Mose sagt, hey, sprich zu Aaron und seine Söhne, das ist die Priestertum, dass die Leute segnen sollen. Das heißt erstmal, das hat mit deiner Position zu tun. In welcher Position stehen wir? Jetzt steht in Offenbarung 1, Vers 6 Folgendes. Wir sind alle jetzt die Priestertum Gottes geworden. Das heißt, wir alle haben das Recht zu segnen. Mein Recht zu segnen kommt aus meiner Beziehung mit Gott, in meiner Sohnschaft Gott gegenüber zu sein. Die Autorität hat er mich gegeben, sein Signetring, geht wieder zurück zu gestern Abend, zu verwenden. Es ist in diesem Namen, in dieser Autorität, dass ich komme. Jemand zu segnen, muss ich in Autorität stehen. Ich kann keines segnen, wenn ich nicht unter die Autorität von dem Namen, was ich segne. Ihr versteht das. Das war diese Geschichte von den Söhnen Skivas. Ihr kennt die Geschichte von den Söhnen Skivas. Apostelgeschichte. Söhne Skivas? Sagt euch nichts? Okay. Die sind gegangen und hat versucht, Dämonen auszutreiben. Und die hat es versucht, die sind gekommen und gesagt, Dämonen, ihr sollt gehen in den Namen von Paulus, in den Namen von Jesus. Und die Dämonen hat sich gesagt, Paulus kennen wir, Jesus kennen wir, euch kennen wir nicht. Und hat die dann voll angegriffen und hat die wirklich auseinandergerissen, weil die nicht in die Autorität gekommen sind oder Erkenntnis von, wer sie sind. Deshalb ist es sehr wichtig, dieser erste Schritt, liebe Geschwister, wer bin ich und wer ist Gott? Deshalb ist meine Position von Segnung sehr wichtig. Ich bin beauftragt zu segnen. Das haben wir gestern Abend gesehen. 1. Petrus, diese 1. Petrus-Stelle. Das ist unsere Berufung, zu segnen. Aber das heißt, dass wir erkennen, aus welcher Position wir jetzt segnen. Das ist der erste Teil. Zweiter Teil. Das muss ausgesprochen werden. Es ist eine verbale Kommunikation. Es ist eine verbale Kommunikation, es ist nicht eine Geschreiben. Ich schreibe nicht jemand ein Segen auf WhatsApp. Hör auf mit diesen Dingen. Segnung ist entstanden ohne WhatsApp. Instagram. Wenn ihr segnet, spreche es heraus. Das sagt er hier, auch in Vers 23, sagt er ihnen, können wir diese Bibelstelle zurückhaben? Liebe Geschwister, 6, 22, 23, 23 bitte. Sag Aaron und seinen Söhnen Folgendes, segne die Israeliten mit diesem Segen. Das ist ein ausgesprochenes Wort, das haben wir gesagt vom Anfang an. Ist ein Statement, was ich ein Statement von Zukunft und Hoffnung, was ich über ihre Leben herausspreche. Der dritte Teil ist dann die Substanz. Mit was will ich sie segnen? Und das zu sehen, müssen wir kurz hier schauen. Hier sehen wir ein Beispiel von einem dreifachen Segen. Das ist, ist wichtig, dass wir das verstehen. Erstmal die Segen, was ist der Vorteil von diesem Segen? Und dann, wie setze ich es um? Was ist die praktische Umsetzung von diesem Segen? Ah, Entschuldigung. Okay. Vers 24 fängt er an. Er sagt, Der Herr segne dich und beschütze dich. So, das fängt an mit segne dich. Das ist das Segen. Der Vorteil davon ist die zweite Teil, beschütze dich. Die dritte Teil, die Umsetzung davon, ist, dass ich unter übernatürlicher Schutz stehe. Das ist, was ich damit meine. So, die Segen, die Vorteil und die Umsetzung. Die zweite, der Herr wende sich dir freundlich zu und sei dir gnädig. So, die zweite Teil ist, der Herr wende sich dich. So, der Herr wende dich, sich zu dich. He turns his face upon you. Let his face turn to you. Das heißt, dass ich sein voller Aufmerksamkeit habe. Er sei dir gnädig. Das spricht von seiner übernatürlichen Gunst. Ich habe am Anfang gesagt, die übernatürliche Gunst Gottes ist die Gegenwart Gottes. Das heißt sein Zuschauen, sein Dasein, sein Präsenzsein. Mein Vater war niemals präsent in meinem Leben. Ich habe das niemals gekannt. Er war ab und zu da in meinem Leben, aber auch in diesen Momenten war er auch nicht präsent, weil er war irgendwo anders in seinen Gedanken gewesen. Ich habe dann nicht gespürt, dass er wirklich in diesem Moment nur für mich da war. Für Männer ist das oft dieser Punkt, wir gehen leicht davon, die Frauen ist es sehr wichtig. Ich kann mit jeder Ehepaar der Frauen reden und sagen, bekommt ihr genügend Aufmerksamkeit? Nein. Weil wir können immer mehr, weil wir brauchen immer mehr ein bisschen Zeit für meinen Ehepartner, sein Aufmerksamsein, Dasein für mich. Und das ist genauso mit Gott. Und das ist dieses Segen, was er ausspricht. Gott wende sein Gesicht dir. Das heißt, dass er voll auf dich konzentriere. Ich segne dich mit Gottes volle Zuschauen, seine Zuverlässigkeit, seine Hingabe auf dich. Ich segne dich damit. Und damit wirst du seine Gnade spüren. Die Gnade ist der Gunst Gottes, dass ich weiß, ich bin begünstigt. Und das ist eigentlich unfair. Das ist wirklich, das ist eigentlich ein unfairer Vorteil, was wir als Christen haben. Dass wir die Gunst Gottes in unserem Leben haben. Die Welt hat es nicht. Und komischerweise erwarten wir immer, dass die Welt so handeln wird, als ob die Gunst Gottes in ihrem Leben hat. Aber wir sind die, was damit gesegnet worden sind. Wir sind damit reichlich beschenkt worden. Mit seiner Gunst und seiner Aufmerksamkeit. Gott ist aufmerksam in dein Leben. Du glaubst oft das nicht. Weil du glaubst dass oft, dass Gott weit entfernt ist, er sieht nichts, aber er schaut die ganze Zeit zu. Ihr werdet es nicht glauben, aber auch wenn ich im Klo gehe, ist nicht, als ob Gott draußen wartet, bis ich fertig bin auf dem Klo. Das hört sich banal an, aber es ist wirklich, er ist die ganze Zeit bei mir. Er lässt mich nicht allein. Ich liebe, dieser Teil von Gott habe ich durch meinen Hund kennengelernt. Komischerweise. Mein Hund, wo immer ich gehe, kommt er hinter. Wenn ich in den Klo gehe, dann kratzt er auf dem Tür, bis ich öffne, dann kommt der rein, liegt hier bei meinen Füßen, weil ich mein Geschäft mache. Und dann steht er wieder auf, dann gehen wir wieder raus. Aber er will nur mit mir sein. Und deshalb sage ich, Hunde sind von Gott geschaffen und Katzen von... Ja. Weil Hunde sucht die Gegenwart die ganze Zeit. Katzen sagen, ich brauche euch jetzt nicht, gehe allein, ich will allein sein. Katzen glaubt, dass die Gott sind. Hunde weiß, wer Gott ist.
Du bist mein Meister.
Das ist ein sehr guter Buch geschrieben über Gott, Hundetheologie und Katzentheologie. Liebe, Cat and Dog Theology heißt dieser Buch. Ihr könnt es auf Google. Ich liebe dieses Buch, weil ich bin voll... Davon übrigens, ja, bleibt mal lieber still. bevor ich Leute verloren. So, wendet sich. Dann der dritte Teil von dieser Substanz ist das Erstsein, Vers 26. Der Herr sei dir besonders nahe und gebe dir seinen Frieden. Seht ihr, dieses Wort Frieden kommt wieder in die gleiche Sache zusammen, in Erkenntnis, in seiner Nähe zu sein, in wie er ist, aus dieser Gemeinschaft mit ihm. Der Herr sei dir nahe und seine Friede, gebe dir seine Frieden. So, dies sind die drei Bereiche, was er da anspricht. Und ich finde, da gibt es eine Mensch, die Worte teil, da gibt es die, was es uns zusteht und dann von woher das kommt. Ihr werdet jedes Mal sehen, übernatürlich, in Englisch heißt es divine. Göttliche, ist das besser? Nicht übernatürlich, göttliche. Göttliche Schutz, göttliche Gunst, göttliche Gerechtigkeit. Was verstehen wir unter das Wort Gerechtigkeit? Gerechtigkeit. Wir stehen unter die Gerechtigkeit Gottes. Was heißt das? Oh, Hand hoch, dann kann ich zu euch gehen. Ja. Zu unseren Gunsten. Für uns, ja. Wer noch? Ja. Keine? Halleluja, keine Verurteilung. Gerechtigkeit, ja. Und das ist? Ja, und das ist? Und das kommt durch? Dankeschön. Gerechtigkeit heißt, dass wir jetzt, Römer 8, Vers 1, jetzt ist da kein mehr Verdammnis für die, was in Christus Jesus sind, was gemäß des Geist lebt und nicht mehr gemäß des Fleisch. Keine mehr Schuld, keine mehr Verdammnis. Das ist Freiheit, liebe Geschwister. Gerechtigkeit heißt, dass ich in rechter Stand bin bei Gott. Egal, ob ich heute Morgen gesündigt habe oder nicht. Auf dem Weg hierher. Viele sind dann später zu mir, du warst nicht alleine. Andere sind auch gekommen, ich habe auch gesündigt. Auf dem Weg hierher heute Morgen. Aber wir stehen nicht mehr unter Sünde. Wir stehen nicht mehr unter Verdammnis. Sünde hat keine mehr Kraft über mich, weil in Jesus bin ich freigekauft von all meiner Schuld. Ich bin heilig, tadellos und unsträflich gemacht worden. Wenn ihr auf die Seminar mit mir war, ich liebe diese drei Worte. Kolosser 1, Vers 21. Er sagt, jetzt in Christus Jesus sind wir heilig, tadellos, unsträflich gemacht worden. Ihr habt das nicht gehört, oder? Ihr versteht es nicht. Wir sind heilig. Das heißt, vollkommen können wir in die Gegenwart Gottes hineinkommen. Wir sind tadellos. Das heißt, alles, was ich bis heute in diesem Moment gemacht habe, ist unter Jesus Blut weggenommen worden von mir. Tadellos. Unsträflich. Das heißt, wenn ich vor Gott stehe, macht er den Buch auf und sagt, das ist nichts für Glenn. Komisch. Das ist, wie es ist. Ich dachte, ich hätte ihn geschaffen. Aber wieso ist da nichts in das Buch gegen ihn? Dann sagt Jesus, weil ich habe es alles weggenommen durch mein Blut. Und dann kann ich da stehen. Deshalb haben wir Grund zu tanzen. Deshalb haben wir Grund, wirklich zu feiern, liebe Geschwister. Da ist keine mehr Schuld und Verdammnis. Warum? Warum haben wir so lange Gesichter? Warum glauben wir immer diese blöde Lüge vom Feind, der sagt, du bist schuld, du bist nicht gut genug, du bist nicht heilig genug, Gott hasst dich. Wenn alles, was Gott sagt in seinem Wort, ist die Gegenteil. Du bist meins, ich liebe dich, mein Herz schlägt für dich. Ich habe dich frei gemacht. Ich habe alles von auf mich genommen, dass du freien Zugang hast zu meinem Herz. Komm zu mir, mein Kind, steig in mein Herz hinein. Erfahre, wie es geht. Duft, duft, duft. Okay, Gottes Herz ist nicht wie ein menschliches Herz. Wir gehen duft. Aber Gott ist duft, 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 weil er Gott ist. Und sein Herz schlägt für uns. Duft, 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 duft. Wir haben, die Kisi hat mir kurz ein Video gezeigt von über die Planeten, was so Herzschläge raussendet. Die Planeten und die Sterne macht so Geräusche, was man aufnehmen kann. Und wenn man das wirklich zuhört, die hat alle einen Rhythmus. Wut, 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 wut. Und die macht so komische Geräusche und die singen sogar. Weißt du, wie heißt der, Kisia? Louis Giglio. Ihr könnt es auf Google schauen. Und wie heißt es? How great is our God? Wie groß ist unser Gott? Aber in Englisch. Und dann gibt es einen über Walen und Sterne. Und wo er dann diese Lied spielen und wie die ganze Schöpfung zusammen singt, wie groß ist der Herr? Und dann hört man die Sterne, wut, 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 wut. Und die waren, aber wie die ganze Schöpfung zusammen singt, wie groß ist unser Gott. Die ganze Schöpfung erzähle davon. Und wir, was er auserwählt hat, eigentlich das zu genießen und in die Segen hineinzutauchen, zu springen, zu haben, sind, wir erheben unsere Hände. Wir beugen uns vor ihm hin. Wir haben es gestern Abend gesungen, oder was heute Morgen? Wir erheben unsere Hände. Und es ist komisch, wie wir das oft singen, da stehen wir da. Ich erhebe meine Hände, als ob Gott das nicht sieht. Ist dann lieber besser, dass du nicht singst und dich hinsetze und warte, bis der Gottesdienst anfängt, als da zu stehen und nicht das zu meinen, was du singst. Weil wir tun es nicht für Menschen, wenn wir reinkommen in die Gegenwart Gottes, oder? Lobpreis geht nicht über Lobpreis und Anbetung, hat nichts mit mir zu tun. Lobpreis und Anbetungszeit ist nicht, dass wir eine coole Atmosphäre hier schaffen können. Lobpreis und Anbetung ist, dass wir Gott ehren, für wer er ist. Das ist zurückzugehen zu unserem ersten Ding. So segne ich Gott. Ich kann Gott segnen, durch ihn zu ehren mit meinem Lobpreis. Meine Seele segne dich, Herr. Ich bringe meine Wille, meine Emotionen, meine Gefühle vor dir hin und segne dich. Lobpreis ist für Gott, nicht für uns. Hallo? Ihr müsst das wirklich hören. Lobpreis und Anbetung ist nicht für uns. Das ist für Gott. Wir nennen vor allem einen Sonntag, nennen wir etwas, wo wir alle zusammenkommen, einen Menschendienst, oder? Wir kommen alle zusammen für einen Menschendienst. Nein, Gottesdienst. Aber wo ist Gott? Weil oft ist es oft mehr Menschendienst, als was es Gottesdienst ist. Wir möchten Gott ehren. Wir möchten Gott segnen. Wir möchten Gott in unser Leben in seinem Platz auf dem Thron haben, dann wird alles andere in Ordnung kommen. Matthäus 6, 33, was sagt es? Dankeschön. Ich dachte, dass wir... Trachtet erst nach der Gerechtigkeit Gottes oder nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit. Dann wird alles euch gegeben. Aber trachtet erst nach ihm. Liebe Geschwister, das ist die große Teil, wie ich Segen erfahren kann, Segen geben kann, ist erstmal das mit Gott zu haben, mit ihm da zu begegnen. Und das wird dann aus diesem Platz viel hervorbringen in mein Leben. So, das war die Substanz. Jetzt ist sehr wichtig, in welchen Namen segne ich? In Jesu Namen. Für Gott ist das sehr wichtig. Das ist in Vers 27, sagt er an dieser Stelle. Auf diese Weise soll Aaron und seine Söhne meinen Namen über die Israeliten aussprechen. Ich selbst will sie sehen. Das Wort sagt, jede Knie wird sich beugen, jede Zunge wird sich bekennen. Für was? Zu dem Namen Jesus. Jede Zunge wird sich bekennen, jede Knie wird sie beugen vor ihm. Sein Name hat Kraft und Macht. Sein Name steht über andere Namen, über jede Krankheit. Krankheit ist ein Name. Sein Name ist über jede Krankheit. Über jeden Mangel in meinem Leben, jede Angst in meinem Leben steht Jesus geschrieben. So, warum, in welchem Namen? Ich segne dich in Jesu Namen. Jetzt haben wir auch gekommen, in den Namen des Vaters, Sohnes und Heiligen Geistes. Ist schön. Aber in Jesu Namen mache ich es fest. Jesus hat gesagt, wenn ihr in meinen Namen betet, wenn ihr in meinen Namen betet, werde mein Vater, wer im Himmel ist, euch das geben, was ihr gebetet habt. In meinem Namen, in die Autorität, aus der Position, ich bin ein Sohn Gottes, Miterbe mit ihm, Halleluja, ich spreche es raus, ich gebe das Substanz in der Name, mit der Erwartung für die Ergebnisse, und die Ergebnis ist, Gott tut's. Fünf einfache Bereiche, wie ich in Segen fließen kann. Position. Verbal. Substanz. Name. Ergebnis. Okay, fünf Dinge, einfach zu euch zu erinnern. So, ich will nur kurz erwähnen, ich will nicht viel Zeit, wir haben jetzt eine, fast eine Stunde übrig. Will ich euch kurz erwähnen über Flüche, weil wir haben jetzt einen großen Teil über Segen gesprochen, ich finde es richtig, weil wir können so viel Zeit auf Flüche verwenden. Aber Flüche wird euer Leben nicht verändern. Jesus hat gesagt, er hat diesen Platz eingenommen am Kreuz, damit er jede Fluch, was wir haben, auf ihm nehmen wird. Wir können jede Fluch am Kreuz nageln und er nimmt die von uns. Verflucht ist der, was auf einen Baum stirbt. Jesus hat es gemacht. Damit hat er jede Fluch, was wir haben, auf ihm erst verflucht worden, damit wir frei sein können von Flüche. Halleluja. So, 9 Symptomen von einem Fluch. Und ihr könnt ihr mal zuhören, ihr könnt es aufschreiben, ist mir egal. Ich habe das nicht aufgeschrieben, weil das mir nicht wichtig ist. Aber es ist wichtig, mal nur zu checken, ist von diesen Dingen in meinem Leben vorhanden. Okay, erstmal. Psychische und emotionale Krankheit ist ein klares Zeichen, Symptom von einem Fluch. Soll ich wiederholen? Mental oder emotionale und psychische Krankheiten sind ein klares Zeichen von einem Fluch. Zweitens, wiederholende erbbare Krankheiten. Wiederholende Erben durch die Generationen Krankheiten. Das heißt, mein Opa ist vom Krebs gestorben, mein Vater ist vom Krebs gestorben, jetzt habe ich auch diesen Anschlag, ich spüre Schmerz. Oft ist das, weil ein Fluch vorhanden ist. Bei uns in unserer Familie war es Scheidungen. In die letzten 4 Generationen habe ich und meine Frau die längste Ehe in unserer Familiengeschichte. Das ist tragisch. Es ist tragisch, dass wir jetzt die längste verheiratet sind in die Familie. Ein Rekord. Das ist nur 28 Jahre. Aber das ist ein Fluch. Das ist durch die Generationen sich wieder verbreiten. Drittens, Unfruchtbarkeit und Missgeburte ist ein Zeichen von einem Fluch in einer Familie. Viertens, hat jemand Nein gesagt? Okay, viertens, Trennungen in die Familien, das heißt Beziehungstrennungen. Plötzlich geht ein Kind weg, wir sehen ihn nicht wieder. Oder jemand in die Familie zieht sich vollkommen raus und keiner hat Zugang zu denen. Das ist ein Zeichen von einem Fluch. Ständiger Mangel, Armut, ist ein riesiger Fluch, was ausgesprochen worden ist über Generationen. Unfallfreudig zu sein. Ich kann das nicht anders ausdrücken. Ja, Häufigkeit. Jemand, was häufig immer in Unfälle sind. Wenn man wieder was hört, hat er wieder einen Gips oder zieht einen Gips an oder die hat Knochen, was zusammenbricht oder die sind ständig in einem Platz, wo die auf Krücke gehen. Ich sage nicht, das ist dein Leben, aber nächste, ein Muster von Suizid oder Selbstmord und unnatürlicher Tod in die Familie. Die sind alles Symptome von Flüchen. Die nächste, eine Wiederholung von Leben, von großer Sünde, lebennehmende Sünde in mein Leben. Pornografie, Lust, Perversion. In verschiedene Suchte hineinzufallen, die ganze Zeit in Alkoholismus. Diese Art von Dingen, was sich von einer Generation zu der nächsten, ist es, als wir alle da hineinfallen. Da gibt es auch zum Beispiel Esssuchten, was von Generation zu Generation geht. Und die nächste, ein Einbegrenztsein in dein Potenzial. Einbegrenzt zu sein. Irgendwie kommst du nicht voran. Du kannst tun, was du willst, aber du kommst nicht voran. Das ist immer, als ob jemand dich wirklich unterdrückt. Du gehst studieren, versuchst, dir neue Arbeit zu finden, aber es ist diese ständige, stehst du unter dieser, jemand hält dich da fest, du kommst da nicht raus. Du kommst da nicht weiter. Die sind Symptome. Da sind noch viele mehr, aber die sind die häufigsten Symptome, dass da ein Fluch vorhanden ist in meiner Familie. So, jetzt habe ich die genannt. Wer von euch spürt, dass da ein Symptom in eurer Familienlinie ist? Von Flüche. Okay, die sind die, wirklich? Die sind die Ehrlichen. Die anderen, ihr müsst mal noch ein bisschen überlegen. Aber ich glaube, in jeder Familienstammbaum ist da Flüche vorhanden, was sich von Generation zu Generation führt. Die interessante Weise, diese Generation, das Flüche geht bis zu die vierte Generation. Warum die vierte Generation? Weil das ist häufigste auf einmal ist da vier Generationen am Leben. Das heißt, dass wir es vor die Vorfahren die Sünde, unsere Sünde in das von unseren Enkelkindern und Großenkelkindern sehen kann. Und das schmerzt. Wenn ich plötzlich merke, dass mein Sohn mit dem gleichen Ding zu kämpfen hat, was ich mit gekämpft habe, oh, das schmerzt. Wenn ich dachte, ich bin da durch und plötzlich hat mein Sohn und sagt, Papi, ich habe die gleiche Problem. Das macht mich so wütend. Aber das ist, wie diese Flüche geht, bis zum vierte Generation. Und das heißt, über vier Generationen müssen wir diese Flüche brechen. Dass wir wirklich frei werden können. Und dann können wir die tausendjährige Segen freisetzen in die Familie. Und das ist der Unterschied. Tausend Jahre. Tausend spricht nur von Unendlichkeit. So. Flüche, vier Generationen. Segen, unendlich. Was wir freisetzen können. Okay, so diesen Symptomen. So, was ist die Quelle von Flüche bei mir in meiner Familie? Generationssünde. Die Sünde von den Vorfahren wird gesehen in dem Leben von ihren Kindern. Was heißt Sünde? Da gibt es nicht Sünde, das ist nur bewusste Sünde. Da gibt es nicht etwas wie unbewusste Sünde. Ihr müsst es wirklich hören. Weil zu sündigen muss ich meinen Wille einsetzen. Hallo? Und meinen Wille einzusetzen, gegen Gott einzusetzen, ist Sünde. Das passiert nicht automatisch. Das ist wirklich eine Willensentscheidung. So. Wenn ich sündige und mein Wille dazu entscheide, zu sündigen, öffne ich mich und die Generationen für einen Fluch. Nächstes Mal, wenn du überlegst, will ich das wirklich tun, überleg mal, wie deine Kinder damit umgehen wirst. Das hat mich wirklich geholfen. Nächstes Mal, wenn du wieder etwas tun möchtest, wo du versucht wirst, stell dir selber die Frage, wie wird meine Kinder damit umgehen können? Wie wird mein Mädel damit umgehen können? Wie wird mein Sohn Daniel damit umgehen können? Okay, dann kann ich mich anders entscheiden, diese Situation. Das hat mich geholfen. Zweite Quelle ist die Konsequenzen, the curse of consequence, die Fluch der Konsequenten. Ursachen oder Konsequenzen. Das ist in 5. Mose 7, Vers 25 bis 26, gibt es ein sehr schönes Beispiel dafür. Jede Ding, was ich tue in meinem Leben, jede Entscheidung, was ich treffe, hat Konsequenzen. Ein Segen bringt Segen hervor, ein Fluch bringt Tod und Verlust und Mangel hervor. Das ist ein Konsequent. Wenn ich zu schnell fahre und ich bekomme ein Ticket auf die Autobahn, kann ich nicht murren und sagen, oh, das ist nicht fair. Nein, das ist eine Konsequenz für etwas, was ich entscheiden hat. Da muss ich mir die Konsequenzen leben. Aber oft ist es, dass wir sagen, Gott, dann, wenn ich um Verzeihung bitte, musst du die Konsequenzen auch wegnehmen. Nein, nein, nein. Oft kommt seine Gnade und hilft uns da durch. Aber oft lässt er mich die Konsequenz durchgehen. Bin ich vergeben? Ja. Aber ich muss die Konsequenz noch durchführen. Weil jede Ding im Leben hat eine Konsequenz. Deshalb kommen wir zurück zum Thema Züchtigung. Die Kinder hat gelernt durch Züchtigung, dass ihre Taten, ihre Grenze überschreiten, eine Konsequenz hat. Wenn ich sie dann nicht das gelernt habe, habe ich sie ein Unrecht getan, dass ich sie nicht geholfen hat zu sehen, da sind Grenzen und da sind Konsequenzen im Leben. Das ist, warum wir züchtigen, weil wir da lernen will, da gibt es für jede Entscheidung in deinem Leben eine genaue Konsequenz. Okay, dritte, okkultische Flüche. Was ist okkult? Was ist die okkult? Was heißt es okkult, wenn wir sagen okkultisch? Was heißt das? Dämonisch. Da hast du es richtig gesagt. Ist alles, was in Verborgenen passiert. Alles, alles. Was in Verborgenen passiert, ist okkultisch, hat okkultische Kraft. Das ist nicht nur satanische Praktikum, was wir da erfahren als okkultisch. Wenn ich fremd gehe und versuche das alles im Vergangenheit zu verstecken, verborgen, hat diese Ding okkultische Kraft und Flüche in mein Leben vorhanden? Ist nicht nur die dämonische oder satanistische Dinge. Das ist, was wir oft denken. Aber es vielmehr ist alles, was in Verborgenen ist, was nicht im Licht kommt. Das ist wirklich, was das heißt. Dinge, was in Verborgenen geschehen. Wie kann ich mich zu diesen okkultischen Dingen auch öffnen? Horrorfilms. Teilzunehmen an Halloween. An Halloween-Feier mitzufeiern, mache ich mich offen für diese okkultischen Flüche in mein Leben. Weil was wird da gefeiert? Ist Tod und Satan. Und mein Teilhaben daran, sagt er, oh, offene Tür, da steige ich rein. Und er braucht keine zweite Einladung bei dir reinzuziehen. Er will nur ein kleines Loch haben, da kommt er rein. Horrorfilms. Das ist im deutschsprachigen Raum, war jetzt riesig. So viele Horrorfilme, überall auf jedem Fernsehkanal, waren da lauter Horrorfilms. Und ich weiß nicht, was sie damit tun, wie wir uns da öffnen. Ich kann mich erinnern, als Kind habe ich ich war nicht ein für Horrorfilme. Ich habe einmal einen geschaut und für 3 Wochen habe ich Abträume gehabt. Die Dämonen waren jeden Abend bei mir in meinem Zimmer gewesen. Ich war kein Christ damals. Ich habe dann eine Bibel genommen von einem Zimmerkämmer. Ich war da in einem Internat gewesen. Hat dann von meinem Zimmerkamerad, seinen Kollegen, seine Bibel genommen, unter mein Kissen gestellt und sind so am Schlafen gegangen. Und da hast du tatsächlich die Abendträume aufgehört. Mit dieser Bibel unter meinem Kopfkissen. Ich habe da kein theologisches, kann das nicht nachweisen, was es gebracht hat. Aber das war ein Akt für mich, dass ich gegen diese Bösheit gestanden war und Unwissenheit. Aber ich habe gewusst, solange die Bibel da ist, kann es vielleicht komisch, aber pass auf, wie schnell wir teilzunehmen an einem Campuslauf, wie heißt es bei euch die? Fasnacht. Daran teilzunehmen, öffne ich mich für diese Dinge. Das scheint alles so harmlos zu sein. Und ja, wir will die Dämonen abtreiben. Dass die Dämonen abtreiben. Puh. Hallo, welche Dämonen treiben welche Dämonen weg? Die kämpfen die gleiche Seite. Warum sollen sie einander wegtreiben? Die ziehen einander an, statt dass sie einander wegtreiben. Pass auf, wozu ihr euch öffnen. Dann fragen wir, wie ist es geschehen, dass das in mein Leben gekommen ist? Er hat ein riesiger Pumpkin, ein Kürbis draußen mit so einer schrecklichen Geschichte, mit einem Licht drin. Ich weiß nicht, wie dieser Fluch bei uns eingekommen ist. Aber es ist nur ein harmloser Körper. Nein, ist der Geist da hinten. Es ist Geisteswelt, liebe Geschwister. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Ihr müsst es bewusst sein. Okay. Dann ausgesprochene Flüche. Das ist zum Beispiel, wie dieser junge Mann dem Abend hinter uns war. Ich verfluche euch. Das ist, wo das wirklich ausgesprochen wird, kann auch auf uns zukommen. Wenn ich das annehme und wenn ich das als Wahrheit für mich nehme, hat dieses Ding legale Rechte in mein Leben. Und das ist eigentlich entscheidend, wie viele Christen eigentlich irgendwo hingehen zu einem Fest und da ist jemand, was ein Palm lesen oder Karte lesen oder ein Kristallball lesen oder ein bisschen pendeln wird. Die sind Flüche. Und was diese Leute über dich aussprechen, sind Flüche. Und wir glauben die. Wie viele von uns lesen jeden Tag dieser Astro-Ding, was die Sterne über mich sagen? Ach, das ist harmlos, das ist so nett. Die sind Flüche, was über dich ausgesprochen wird. Pfst, geh weg von mir, Satan. So, das ist ausgesprochene und dann sind da auch ein Fluch. Ja, Flüche, wo ich mich beteiligen, über andere Flüche auszusprechen, weil diese Flüche kommt auf mir zurück. Das haben wir gesagt am ersten Abend. Das ist das Gesetz von Segen, Flüche. Die geh raus und komm zurück. So, wenn ich mich in einen Fluch beteilige, kommt diese Flüche auf mich zu, weil das ist eine Art von Richten. Und wenn ich richte, so wird ich gerichtet, gemäß, das ist Römer 2. So, dies sind die Art und Weise, wie die Flüche kommen. Jetzt, wie komme ich frei von diesen Flüchen? Komm, wir lesen schnell Galater 3, Vers 13. Vers 13 bis 14. Doch Christus hat uns von dem Fluch des Gesetzes gerettet. Am Kreuz nahm er den Fluch auf sich, denn in der Schrift heißt es, verflucht ist jeder, der an einem Holz hängt. Durch die Tat von Jesus Christus hat Gott alle Völker den Segen geschenkt, den er Abraham zugesagt hatte. So empfangen wir den Heiligen Geist durch die Glauben. Den Glauben, wie Gott es versprochen hat. So, was sind die 5 Schritte, wie ich freikomme? Erstmal, meine Sünde zu bekennen. Das ist mit alles, alle Ungehorsam, alle Art von gegen Gott meinen Wille einzustellen, ist erst Buße zu tun. Was heißt das? Was heißt Buße zu tun?
Umkehr.
Praktisch? Ah, okay, das fängt damit an, meine Sünde zu bekennen und dann mich zu vergeben und Gottes Vergeben für mich anzunehmen und dann einen anderen Weg einzuschlagen. Das ist der wichtigste Teil von Buße tun. Ist nicht nur zu sagen, sorry, wir sind sehr gut dabei und machen wieder die gleiche Fehler. Ach, sorry, dann mache ich das wieder. Ach, sorry, dann machen wir das wieder. Das ist kein Buße. Das ist Blödsein. Na, wirklich. Weil wenn ich die gleiche Fehler zweimal mache, dann, wenn ich das einmal mache, ist es okay. Ich habe was versucht, ist nicht gelungen. Ich werde nächstes Mal was anderes tun. Wenn ich die gleiche Fehler zweimal mache, dreimal mache, viermal mache, dann bin ich nicht mehr so klug, weil ich lerne nicht durch meine Fehler. So, Buße tun ist, dass ich neue Wege einsteige, dass ich auf neue Wege hingehe, Dinge zu erfahren. So, das ist das Erste. Tut Buße. Punkt Nummer zwei, vergebe mich und andere. Vergebe die andere, was mich da mit hineingenommen hat oder was mich da mit hineingezogen hat oder was mich verletzt habe, wo sie sich damit beteiligt habe. Ich kann stellvertretend für meinen Vater Buße tun, dass er mit dieser Club oder diesem Ding etwas angefangen hat, weil das hat jetzt einen Auslöser in mein Leben. Aber ich tue stellvertretend Buße und vergebe meinen Vater und bete um Verzeihung für meinen Vater in diesem Bereich. Okay? Vergebung zu bitten und Vergebung zu empfangen. Drittens, einen klaren Schnitt zu machen mit den Dingen, was mich da hineingezogen hat. Das heißt, Freundschaften muss ich trennen, Beziehungen muss ich trennen, Arbeitsstelle muss ich vielleicht trennen, Verein muss ich vielleicht trennen, wo ich mich in einem Verein beteiligt, wo die diese Dinge praktiziert, da muss ich mich trennen. Aber da ist wirklich da muss ein klarer Schnitt sein mit dieser Quelle, von woher der Fluch kommt. Viertens, muss ich diesen Fluch auf Jesus produzieren? Das heißt, Herr Jesus, ich sehe, dass die Fluch von Scheidung in unserer Familie ist. Ich bete um Verzeihung für Papa, was ihm geschieden hat mit Mama. Und wo Papa noch dreimal für die Entscheidung entscheidet habe, für Mama auch, wo sie noch einmal die Scheidung, ich für meinen Bruder, was ihm scheiden hätte lassen, mein Onkel und meine Tante, die Oma Susi, was ich dreimal oder in diese Scheidung gegangen, ich verzeihe die alle für ihre Minderwert von die Ehe, durch ihre Nicht-Ausharren und zu kämpfen für die Ehe. Ich bete auch um Verzeihung, stellvertretend für die, wo die fremdgegangen sind, wo die ein anderer verleugnet hat in die Ehe. Ich komme und ich bete dich, Herr, dass du die verzeihe. Ich breche die Flüche, was durch die gekommen sind in meine Familie. Und Jesus, ich gebe es dir. Ich lege es an deine Kreuz. Danke, dass du diese Scheidungsfluch von uns als Familie nimmst und auf dich nimmst, am Kreuz nimmst und dass du dafür gestorben bist. Und letzter Punkt, ich ersetze es mit deinem Segen. Und jetzt segne ich und meine Generationen mit gesunder Ehe, mit zugewandten Beziehungen, mit starke, liebevolle, vergebende, bedingungslose, liebenden Beziehungen, wo wir bereit sind zu kommunizieren, nicht wegzulaufen, wo wir stehen und wo wir zu kämpfen haben und wo wir gemeinsam sehen, wie wir Frucht bringen können in unsere Ehen und in unsere Familien. Dass wir ein neues Segen in unsere Familie freisetzen von langer Ehe, von Gesundheit, von Freude und Vollkommenheit in unsere Ehen, in Jesu Name. Durch Jesus seine Gnade werden wir das schaffen. Und das habe ich wirklich gemacht bei mir, das habe ich tatsächlich so gemacht, diese Scheidungsfluch über unsere Familie gebrochen. Aber es ist für jeden ein, mein Kind muss genau das machen, weil das ist auch ihre Aufgabe, diese Flüche zu brechen und da hineinzugehen und das zu ersetzen mit deinem Segen. Es ist immer wichtig, dass ich einen Fluch mit einem Segen ersetze. Wenn ich merke, ich habe jetzt einen Fluch ausgesprochen, nicht nur zu sagen, ach, tut mir leid, ja, ich habe jetzt einen Fluch wieder ausgesprochen, ist wichtig, dass ich es sofort mit deinem Segen freisetze. Dieses Beispiel von gestern Abend, wenn wir heimgekommen sind und die Laura hat dann gesagt, ja, diese Ding wird sie töten. Diese Krankheit wird diese Frau töten. Dann habe ich gesagt, hey, das ist ein Fluch, pass auf. Sie hat dann gesagt, oh, Herr, verzeih mich, dass ich das gesagt habe. Ich spreche Leben in ihren Körper hinein. Ich spreche, Vater, dass deine Vollkommenheit in ihren Körper hineinkommt. In Römer 8 sagt es, du wirst unsere Körper erquickst. Du erquickst unsere Körper, dass sie das spüren kann, wie du durch ihre ganze Körper jetzt fließt, in Jesu Name. Wir segnen sie mit langes Leben her, dass sie noch viele Zeit mit den Enkelkindern haben wird. Generationssegen. Sofort. Und dann annulliere ich die Fluch und ich lebe und setze die Segen frei. Und ich glaube, bei uns alle haben wir schon in diesen Tagen ist es uns bewusst geworden, das sind Flüche, was wir ausgesprochen haben über uns, über unsere Ehe, über unsere Kinder, über Deutschland, über diesen Ort. Und es ist Zeit, dass wir jetzt Buße tun. Dass wir das Gott bringen, dass wir diese Flüche am Kreuz nageln und dass wir anfangen, neue Dinge freizusetzen durch Segnungen. Und diese Segnungen auszusprechen. Ihr habt jetzt ein Beispiel gehabt von verschiedenen Art und Weise, wie wir segnen, über Ehren, über Fruchtbarkeit in diesem Bereich. Fruchtbarkeit, Wohlstand, Sieg. Und das fange ich dann an, wirklich umzusetzen bei mich als Familie. Und es wird ein Lebensstil, zu segnen. Männer, morgens spricht das über eure Familie heraus. Geh auf die und sagt, es braucht nicht ein 10 Minuten langes Ding zu sein. Das braucht nur ein kurzer Vater. Ich segne meine Kinder heute mit Gesundheit, mit langes Leben, mit einem Schutz. Ich segne sie, Vater, dass sie in deiner Gegenwart sind. Ich segne sie mit deiner Gunst heute. Ich segne sie, dass alles, was sie in ihrem Herzen vorhat, dass sie das erfahren, dass sie das Beste von dir erfahren kann heute. Ich segne sie, Vater, mit Freundschaften, gute Freundschaften. Ich segne meine Kinder mit einer gesunden, gesegneten Ehe. Das habe ich über Jahre, habe ich das über meine Kinder diese Ehesegnung ausgesprochen, segne sie, Vater, mit einem guten Ehepartner. Nimm, solange du willst, hierher zu bringen. Nimm die Zeit, dass die gut schon alles ausgeklärt sind, wenn die kommen, dass die eine gesunde und gesegnete Ehe haben kann. Ich habe jetzt in letzter Zeit gesagt, ja, jetzt kann es auch ein bisschen schneller gehen. Weil ich brauche meine Enkelkinder. Ich habe Kapazität zu lieben. Bring die zu mir, Vater. So. Das habe ich gemacht. Und das ist meine Ermutigung für euch. Ihr weißt jetzt, was ein Segen ist, wozu ein Segen fähig ist, dass es eine übernatürliche Kraft hat, dass Gottes Hand drauf ist, dass er das von uns sogar erwartet, zu befehlen, dass wir als Söhne Gottes diese Erbe erfahren kann, empfangen kann. So, ich will euch jetzt segnen. Und jetzt bitte ich euch aufzustehen, wir sind fertig. Ich habe das in guter Zeit hingekriegt.